Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Bund und Länder finden einen Kompromiss zur Finanzierung des Bankenrettungspakets. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wird um weitere 14 Monate verlängert. Und die Dopingskandale haben jetzt Konsequenzen für den Radsport. Ohne die Zustimmung der Bundesländer kann das 480 Milliarden Euro Bankenrettungspaket der Bundesregierung nicht Wirklichkeit werden. Und die haben gesagt, wir wollen es, aber nicht so. Die Länder fühlen sich nämlich doppelt belastet. Sie müssen schon viel Geld für die Sanierung ihrer Landesbanken ausgeben und dann sollen sie sich noch am Rettungspaket beteiligen. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben heute unter großem Zeitdruck einen Kompromiss gesucht und gefunden.
Noch während der Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten bezog sich der Himmel über dem Regierungsviertel. Die Länderchefs waren zwar alle für das große Rettungspaket der Regierung, aber gegen ihren finanziellen Anteil. Der war ihnen zu hoch. Mit einer Stunde Verspätung gab es dann einen Kompromiss.
Wir können den Menschen in unserem Land sagen, staatliche Institutionen, in diesem Fall Bundesregierung und Bundesländer, sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn das notwendig ist.
Die Länder müssen sich zwar an eventuellen Ausfallrisiken für die Banken beteiligen, zu 35%, aber es gibt eine Obergrenze. Auch im schlimmsten Fall müssen sie maximal 7,7 Milliarden Euro zahlen.
Dort ist der Bund uns in beträchtlicher Weise in Fairness auch entgegengekommen. Das muss man, denke ich, anerkennen und sagen.
Außerdem müssen die Länder nur für den Teil ihrer Landesbanken vollhaften, der allein ihnen gehört. Für die Landesbankanteile, die privaten Investoren gehören, teilen sich Bund und Länder die Risiken.
Wir gehen davon aus, dass wir daran hart arbeiten werden, jeder in seiner eigenen Verantwortung, dass so wenig wie möglich Belastung auf die Steuerzahlerin, auf den Steuerzahler zukommt.
Und damit die Länder nicht nur mit haften, sondern auch mit reden können, bekommen sie auch Mitwirkungsrechte, wenn es darum geht, welcher Bank im Notfall wie geholfen wird.
Ich glaube, dass wir am Ende dieser Woche nicht die Wirtschaftskrise, nicht die Finanzkrise beenden. Das machen wir nicht durch Gesetzesbeschluss. Aber dass wir jetzt eine Voraussetzung geschaffen haben, dass eine Bodenlinie da ist, auf der wir sicher sagen können, das System wird funktionieren.
Zur Stunde debattieren die Fraktionen des Bundestages den Bund-Länder-Kompromiss in getrennten Sitzungen. Doch jetzt gehen alle davon aus, dass es morgen in Bundestag und Bundesrat eine breite Mehrheit geben wird.
Das erleben wir ja nicht so oft, dass 16 Länderchefs und die Bundesregierung so schnell auf einen Nenner kommen. Peter Hane, ist das einfach die Dimension dieser Krise, die das übliche Gezänk hat wegfallen lassen?
Ja, Parteiengezänk und Klein-Klein, das konnte und wollte sich heute hier vor 2 Stunden im Kanzleramt niemand leisten. Die Krise ist einfach zu groß. Aber was nicht heißt, dass hart gerungen wurde bis zuletzt. Vor allem die Länder, die große Landesbanken haben, wollten nicht benachteiligt werden. Aber auch der Zeitdruck ist groß. Bis 18 Uhr musste eine Einigung her, denn jetzt tagen die Fraktionen. Morgen dann ab 8 Uhr die entscheidende Bundestagssitzung. Das ZDF wird live übertragen. Dann entscheidet der Bundesrat und dann schraubt Horst Köhler seinen Füller auf. Der Bundespräsident hat das letzte Wort, wird morgen Abend das Gesetz unterschreiben, damit der Rettungsplan am Samstag in Kraft gehen kann. Ein Gesetz, das mit einer beispiellosen Eile und Einmütigkeit auf den Weg gebracht wurde. Ein Zeichen, wie groß die Krise ist, aber auch wie handlungsfähig unser demokratisches System.
Peter Hane, vielen Dank. Zu den wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland. Kein Horrorszenario, das betont die Regierung immer wieder, aber doch ein sehr viel trüberes Bild als noch vor kurzem. Gerade mal 0,2% Wachstum hält Wirtschaftsminister Gloß nächstes Jahr für möglich. Und manche Experten nennen sogar das noch optimistisch. Kein Wunder, dass die Stimmung von Anlegern und Börsianern auch heute wieder bedrückt war.
Ein hektischer Börsentag endet in Frankfurt mit deutlichen Verlusten. Ein Abschlag von 238 Punkten, rund 5%. Die Angst vor einem globalen Wirtschaftsabschwung treibt weltweit die Aktienmärkte ins Minus. Große Unsicherheit in New York, die Händler sehr nervös.
Die Nerven liegen bei allen Händlern blank. Das sieht man an diesen Kurssprüngen. Während man früher um 1 oder 2 Cent gefalscht hat, spielt heute 1, 2 Euro keine Rolle. Also es ist wirklich eine ganz, ganz angespannte Situation.
Die Nervosität der Börse kann die Bundesregierung nicht beruhigen. Denn Wirtschaftsminister Gloß erwartet für das kommende Jahr nur noch ein schwaches Wachstum von 0,2%. Die Wirtschaft ausgebremst von der Finanzkrise und deren Ende scheint noch nicht in Sicht. Denn trotz der Milliarden Staatsgarantien trauen sich die Banken untereinander immer noch nicht.
Das Vertrauen der Banken untereinander ist noch nicht zurückgekehrt. Sie horten immer noch Liquidität im eigenen Keller gewissermaßen, statt wie in normalen Zeiten sie an den Geldmarkt weiterzugeben.
Und wie die Banken halten sich auch Unternehmen und Verbraucher mit Ausgaben zurück. Das merkt bereits die Autoindustrie. Etwa Ford in Saint Louis hat wie mancher Konkurrent auch die Produktion zurückgefahren. Denn der Autoverkauf in fast ganz Europa bricht ein. Noch nicht so sehr in Deutschland, aber in wichtigen Märkten wie Italien, Großbritannien und Spanien mit einem Minus von 32%. Eine der deutschen Schlüsselbranchen ist schon in Nöten.
Wir machen uns wachsende Sorgen, auch wenn wir besser dastehen als andere weltweiten Automobilbauer, haben wir doch mit einer wachsenden Absatzproblematik zu kämpfen.
Ein Nebeneffekt der Krise ist für die Autofahrer eher angenehm. Die Ölpreise fallen. Das beschert niedrigere Spritpreise.
Auch die EU steht unter dem Druck der schlechten Wirtschaftszahlen und der Hiobsmeldungen von der Börse. In der Nacht haben sich die 27 Mitglieder auf ihrem Krisengipfel in Brüssel auf eine einheitliche Haltung in der Finanzkrise geeinigt. Aber sie wollen noch weitergehen. Nicht nur Banken sollen gestützt werden, sondern auch die Industrie und damit die Arbeitsmärkte. Deutschland gilt eher als Gegner europaweiter Konjunkturprogramme. Die Franzosen sind es, die sich an die Spitze der Befürworter stellen.
Die Konjunktur bricht ein. Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy als Krisenmanager. Europas Staats- und Regierungschefs versuchen verzweifelt, das Bankensystem zu stabilisieren, Industrie und Arbeitsplätze zu retten. Vor allem Europas Autobauer spüren bereits den Abschwung. Die Amerikaner pumpen 25 Milliarden Dollar in ihre heimische Autobranche. Da muss Europa mithalten. Auch wir müssen unsere Autobauer mit zinsgünstigen Krediten unterstützen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Bis Mitte Dezember soll die EU-Kommission konkrete Vorschläge auf den Tisch legen, wie Europas Industrie gestützt und die Konjunktur wieder angekurbelt werden kann. Einig waren sich alle Gipfelteilnehmer, dass der Finanzsektor weiter stabilisiert werden muss, in Europa und weltweit.
Gemeinsam sind wir auch der Meinung, dass es einen Weltfinanzgipfel geben sollte, um die zweite Stufe nach der Krisenbewältigung in Angriff zu nehmen. Wir brauchen ein besseres Regelwerk, eine Finanzmarktverfassung sozusagen der Zukunft.
Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise, die EU will an ihren Klimaschutzzielen festhalten. Und das heißt 20% weniger CO2 bis 2020. Neu ist, Brüssel will die Regeln flexibler gestalten. Und das heißt, man will den Unternehmen möglicherweise mehr Zeit zur Umsetzung geben. Damit könnte aller Wahrscheinlichkeit auch die deutsche Automobil- und Schwerindustrie gut leben.
Die Finanzkrise ist noch lange nicht ausgestanden. Verunsicherung bleibt wohl das Wort der Woche. Was heißt das für Börsen und für Anleger? Dazu auch heute mehr im Krisenprotokoll gleich nach dieser Sendung. Zum jetzt schon 7. Mal hat der Bundestag den Einsatz in Afghanistan verlängert. Um 14 Monate statt wie bisher immer um 12, damit die nächste Entscheidung nicht in den Bundestagswahlkampf fällt. Die Diskussion unter den Abgeordneten war diesmal besonders intensiv, denn nun dürfen noch einmal 1000 Soldaten mehr am Hindukusch eingesetzt werden, also bis zu 4.500 insgesamt. Und deren Arbeit wird immer gefährlicher, wie unser Reporter Uli Gack beobachtet hat.
Einsatzbesprechung in Kunduz heute Morgen. Der Auftrag, eine Sprengfalle soll unschädlich gemacht werden. Afghanen haben sie gemeldet.
Routine alles.
Eigentlich Routine, ja.
Aber?
Man weiß nie, was passiert und man muss sich auf alles einstellen.
Aliabad, 20 Kilometer südlich von Kunduz, ein Brennpunkt. In der Gegend gibt es immer wieder Sprengfallen, Feuergefechte, Hinterhalte. Vage Informationen über Selbstmordattentäter. Irgendwo sollen zwei Motorradfahrer, ausgerüstet mit Sprengstoffwesten, auf Bundeswehrsoldaten warten. Hier in einer Nebenstraße soll die Sprengfalle aufgebaut sein. Das Gebiet ist abgeriegelt. Soldaten sichern nach allen Seiten, sorgen vor einem Hinterhalt. Die Sprengfalle, ein Fehlalarm, wie ein Roboter herausfindet. Dafür wird die Warnung vor den Motorradfahrern konkret.
Ja, selbstverständlich. Die Gefahr ist dann schon groß. Aber ich denke, hier bei Tag auf die großen Entfernungen sind wir im Grunde genommen auf alles gefasst. Wir werden die auf Abstand halten.
Die Motorradfahrer bleiben auf Distanz. Alles bleibt ruhig. Es ist ein guter Tag für die Soldaten.
In den letzten Tagen war es verdächtig ruhig in Kunduz. Für viele Soldaten ein untrügliches Zeichen, dass sich irgendetwas zusammenbraut.
Die Sicherheitslage bleibt angespannt. Schwierige Zeiten in Nordafghanistan.
Drittes und letztes Fernsehduell zwischen Barack Obama und John McCain. Der Demokrat Obama liegt in den Umfragen deutlich vorne. Also galt dieser Auftritt als eine der letzten Chancen für McCain, bei den US-Wählern noch einmal Zweifel zu säen an Obamas Person und an seiner Eignung als Präsident. Er gab sich auch so angriffslustig wie nie und scheint doch keinen entscheidenden Boden gut gemacht zu haben.
Die US-Fernsehsender hatten sie als eine Art Entscheidungsschlacht angekündigt. Die dritte Debatte zwischen den Kandidaten. Und mehr als 3000 Journalisten aus aller Welt waren zur Hofstra-Universität bei New York gekommen. Erstaunlich freundlich war die Begrüßung nach den Angriffen der letzten Woche. Obama dann gleich ganz wie ein Präsident.
What is important?
Wir können Meinungsunterschiede bei vielen Themen haben, aber wir dürfen einander nicht als schlechte Menschen bezeichnen. McCain distanzierte sich gleich mehrfach vom Präsidenten und Parteifreund. Ich bin nicht Präsident Bush. Gegen den hätten sie vor 4 Jahren antreten müssen. Keine neuen Argumente und McCains Versuche, Obama scharf zu attackieren, liefen meist ins Leere. Denn der reagierte eher kühl und gelassen. McCains zentrale Botschaft? Senator Obama will, dass der Staat alles regelt. Ich will Ihnen Ihr Geld in der Tasche lassen. Es wird nicht leicht werden nach der Wahl. Demokraten, Republikaner und Unabhängige müssen zusammenkommen. Auch wenn beide Seiten hinterher von Sieg sprachen, die große Mehrheit der Zuschauer fand Obama in Umfragen sympathischer und kompetenter.
Das war ein klarer Punktsieg für Barack Obama. Und es war die letzte Debatte vor dem 4. November. Für John McCain wird es nun noch schwerer, seinen großen Rückstand in den Umfragen aufzuholen.
In ICE-Zügen der Deutschen Bahn kann es die nächsten Tage drangvoll eng werden. Das Unternehmen bereitet die Kunden sogar darauf vor, zu Spitzenzeiten stehen zu müssen. Der Grund: An einem Hochgeschwindigkeitszug ist ein Haarriss in der Achse entdeckt worden. Daraufhin werden jetzt die Kontrollen noch einmal verstärkt. Möglicherweise wegen eines solchen Risses war im Sommer ein ICE in Köln entgleist. Eine repräsentative Moschee in einem der östlichen Bezirke von Berlin, das hat es bisher noch nicht gegeben. Heute ist in Pankow die erste eröffnet worden, aber erst nach jahrelangen Auseinandersetzungen. Viele Anwohner wollten den Bau der islamischen Ahmadiyya-Bewegung nicht haben und sind auch heute noch skeptisch. Die Befürworter des Moscheebaus setzen auf möglichst offenen Dialog zwischen Muslimen und den anderen Pankowern.
Weiträumig abgesperrt und unter großem Polizeischutz wird zur Stunde die erste Moschee im Osten Berlins eröffnet. Die Ahmadiyya-Gemeinde hat rund 300 Gäste zum Festakt in den Bezirk Pankow geladen, darunter der Kalif aus London, das weltweite Oberhaupt der Gemeinde. 200 Mitglieder zählt die muslimische Ahmadiyya in Berlin, bundesweit sind es 30.000. Die Gläubigen sind strikt gegen Fanatismus und Terror, aber religiös sehr konservativ.
Wherever we go.
Wo immer wir hinkommen, sind die Bürger skeptisch und ängstlich. Wir schaffen es aber immer im Laufe der Zeit, diese Ängste abzubauen. Trotz Dialogbereitschaft protestieren die Pankower Bürger schon seit 2 Jahren gegen die Ahmadiyya-Gemeinde in ihrer Nachbarschaft. Sie werfen ihr antidemokratische Ansichten vor.
Diese Form des Islam, für den die Ahmadiyya steht, die ist eben nicht nur Religion. Wir haben Aussagen und Schriftsätze gefunden, in denen es wirklich darum geht, die Demokratie abzuschaffen und quasi ein weltweites Kalifat zu errichten.
Der Verfassungsschutz betont dagegen, die Ahmadiyya-Gemeinde sei gewaltfrei und stuft sie als unbedenklich ein.
Diese Gemeinde wird keinem Menschen was tun in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin. Die lebt ihre Religion. Diese Religion ist mit unserem Verfassungsverständnis nicht hundertprozentig in Deckung zu bringen. Aber es ist eine Religionsgemeinschaft und als solche genießt sie Religionsfreiheit.
Die Berliner Ahmadiyya-Gemeinde will Vorurteile und Ängste im Bezirk abbauen und lädt künftig alle Interessierten zu ihrem Freitagsgebet ein. Das soll immer auf Deutsch gehalten werden.
Dass die Tour de France 2008 zumindest einigermaßen sauber war, auch diese bescheidene Hoffnung hat sich in den vergangenen Tagen ja zerschlagen. Die Intendanten der ARD haben nun beschlossen, aus der Live-Berichterstattung von der Tour auszusteigen. Und auch für das ZDF kündigt Chefredakteur Brender Konsequenzen an. Der Fall des ehemaligen Gerolsteiner Fahrers Bernhard Kohl hat das Fass offensichtlich zum Überlaufen gebracht.
Er wollte reinen Tisch machen und öffentlich den Dopingmissbrauch gestehen, der Österreicher Bernhard Kohl. Und dass es seine Entscheidung war, das Team treffe keine Schuld. Und dennoch ließen Kohls Erklärungen tief in einen Radsport blicken, in dem Doping immer noch allgegenwärtig ist.
Wenn mir das damals angeboten wurde, war das nicht das erste Mal, dass mir das angeboten worden ist.
Der Radsport kommt schwer los vom Doping. Zu viele haben nicht aus der Vergangenheit gelernt. Nun die Konsequenzen. Als erstes trifft es die Deutschlandtour das Aus für das wichtigste Etappenrennen hierzulande. Es gäbe keine gute finanzielle Basis mehr. Und auch düstere Wolken für das größte aller Radrennen, die Tour de France. Wegen der neuesten Dopingfälle ist die Berichterstattung für 2009 gefährdet. Die ARD will die Frankreich-Rundfahrt nach einem einstimmigen Beschluss nicht mehr live zeigen.
Das ZDF wird die Tour de France alleine nicht übertragen. Das kann es auch nicht, aus produktionellen Gründen, aber auch aus programmlichen Gründen nicht. Wir werden mit der ARD und der EBU in den nächsten Tagen zusammensitzen, um über die Konsequenzen dieser Entscheidung zu diskutieren.
Ohne fehlende Präsenz im TV drohen dem Radsport aber noch weitere Konsequenzen.
Dann ist das sicherlich ein Punkt, den die Sponsoren auch zur Kenntnis nehmen müssen. Und möglicherweise führt das zur Beendigung von einigen Sponsorenverträgen.
Der Hauptsponsor der einzig verbliebenen deutschen Profimannschaft, dem Team Milram, will neu über die Situation nachdenken. Zumindest 2009 aber geht das Team noch an den Start.
Doping, die Methoden, die Sünder, die Konsequenzen. Viel mehr Informationen dazu bei uns im Internet unter heute.de. Gerhard Richter ist ein Weltstar der Malerei. Vielleicht der angesehenste lebende deutsche Künstler. Seine Bilder werden im Millionen-Dollar-Bereich gehandelt. Wer nur gucken, aber nicht kaufen will, dem empfehlen wir eine Ausstellung im Kölner Museum Ludwig. Dort zeigt Richter seine abstrakte Malerei. Bedeutung und Erklärung liefert der Künstler nicht mit, die sollen wir selber sehen und fühlen.
Abstrakte Malerei von Gerhard Richter. Noch hängen nicht alle Bilder dort, wo sie hingehören. Die Werke von Deutschlands berühmtesten und teuersten Maler kommen aus der ganzen Welt. Der Künstler selbst ist da für die letzte Korrektur. Es ist nicht leicht, sich ihm zu nähern, denn er spricht nicht gern über sich selbst und erst recht nicht darüber, was seine Bilder aussagen sollen.
Es ist nicht mein Job, habe ich nicht gelernt und bin auch noch sehr untalentiert in der Hinsicht. Ja. Als hier das. Es gibt so Leute, die können das. Die gehen da entlang und interpretieren und erklären.
Erklärungen gibt es keine. Extreme Farbenspiele, vielschichtig aufgetragen mit Spachtel und Pinsel. Nur wenige Werke tragen Titel, alle entziehen sie sich einer eindeutigen Interpretation. Genau wie der Künstler, er scheut Interviews, sein Medium ist nicht die Sprache.
Er ist einer der schwierigsten Interviewpartner, die mir in nahezu 30 Berufsjahren in der Kultur begegnet sind. Aber ich schätze ihn deswegen, weil er so ernsthaft und so seriös über seine Arbeit schweigt.
Und das geht dann so. Eine einfache Frage. Entstehen seine Bilder aus dem Bauch heraus?
Ich kann nicht sagen, meine Bilder gehen aus dem Bauch heraus. Das stimmt ja nicht, ne? Der Bauch ist hier und also ich hab's geahnt, wir können das nicht.
Wieder keine Erklärung, dabei bleibt's. Seine Bilder lässt Richter lieber für sich selbst sprechen. Ab Samstag in Köln.
Im Museum Ludwig. Das Wetter wird morgen etwas freundlicher und wenigstens der Süden kann sich auch auf ein sonniges Wochenende freuen. Einzelheiten gleich von Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Klaus Kleber. Was kommt noch? E-Mail an die Krise. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Auf Wiedersehen, bis morgen.
Guten Abend.
Abend. Das war heute der ungemütlichste Tag der Woche. Wind, Regen, Abkühlung, alles dabei. Aber das Wetter wird sich schnell bessern. Der Luftdruck wird wieder steigen und der Ableger des Azorenhochs kann schon morgen so allmählich bei uns Fuß fassen. Aber die Abkühlung ist wirkungsvoll. Die kommende Nacht wird deutlich kühler als die vergangenen Nächte. Tiefstemperaturen nur zwischen 1 und 8 Grad. Das Wetter wird aber schon langsam wieder ruhiger. Der Regen, der zieht sich immer mehr Richtung Alpenrand zurück. Es gibt zwar sonst auch noch Schauer hier und da, vereinzelt auch noch mal ein Gewitter. Und es bleibt noch bei stürmischen Böen im Norden. Morgen dann auch noch kräftiger Wind, aber sehr kühl auch die Temperaturen. Vor allen Dingen am Alpenrand, in den Mittelgebirgen unter 10 Grad. Und auch sonst nur 10 bis maximal 13 Grad. Aber das Himmelsbild wird ein ganz anderes sein. Sonne und Wolken im Wechsel. Es gibt noch einige Schauer im Norden und auch im Osten. Aber Richtung Süden wird es dann auch freundlich. Der Regen am Alpenrand abgezogen und auch da scheint häufiger die Sonne. Und auch am Wochenende sieht es aus. Im Süden und in der Mitte Sonne, Wolken und oder Nebel. Im Norden gibt es ein paar dichtere Wolken. Und am Montag mit etwas mehr Wind können durchaus auch mal wieder 20 Grad erreicht werden. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.